Ein 75. Geburtstag ist ein sehr guter Anlass, zurückzuschauen. Was lief gut, was lief nicht so gut, was möchte man in Zukunft anders machen, was möchte man beibehalten? Genau das macht die NATO seit einiger Zeit. Sie wurde vor 75 Jahren in Washington D.C. gegründet, von damals 12 Gründungsmitgliedern. Heute hat die NATO 32 Mitglieder und auch ihre Ziele und Wege, diese zu erreichen, haben sich immer wieder verändert. Die Spanne reicht von der kollektiven Verteidigung im Kalten Krieg über die Osterweiterung in den 90ern bis zur Terrorbekämpfung in den Nuller- und Zehnerjahren. Eine Konstante gibt's aber dabei, und das ist Artikel 5 des Nordatlantikvertrages. In dem wird der Bündnisfall definiert. Grob gesagt gilt im Falle eines Angriffs einer für alle, alle für einen. Wie aber kann das im Jahr 2024 und darüber hinaus erreicht werden? Vor allem vor dem Hintergrund des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine. Wie muss sich die NATO selbst verändern? Wie müssen und können sich aber auch die einzelnen Länder, ihre Gesellschaften und natürlich die jeweiligen Streitkräfte an die neuen Herausforderungen anpassen? Darüber möchten wir hier ab jetzt bis zum NATO-Gipfel Anfang Juli in Washington in einer losen Reihe des SWP-Podcasts sprechen. Und zum Auftakt schauen wir auf Deterrence and Defense, Abschreckung und Verteidigung, den Wesenskern der NATO. Und den werden uns in den kommenden gut 30 Minuten erklären die Leiterin der SWP-Forschungsgruppe Sicherheitspolitik, Dr. Claudia Major, und Jörg See. Er ist Generalmajor der Bundeswehr und seit Mai 2019 als stellvertretender beigeordneter Generalsekretär für Verteidigungspolitik und Streitkräfteplanung im Hauptquartier der NATO in Brüssel tätig. Hallo Ihnen beiden, schön, dass Sie dabei sind.
Hallo und danke für die Einladung.
Ja, einen schönen guten Morgen und auch ich freue mich, dass ich bei Ihnen dabei sein darf.
Und mein Name ist Dominik Schottner. Herzlich willkommen. Frau Major, fangen wir mit Ihnen an. Im Jahr 2024, welche Rolle spielt der Krieg Russlands gegen die Ukraine da für die NATO und ihr Selbstverständnis?
Der russische Krieg spielt eine ganz zentrale Rolle für die NATO, weil er einerseits eine Bestätigung ist, weil er nämlich zeigt, wie notwendig ein Bündnis wie die NATO, also eine Art Lebensversicherung für die einzelnen Staaten ist, für alle Alliierte, aber natürlich besonders für die Kleinen wie die baltischen Staaten oder Polen, die sich alleine nicht verteidigen könnten. Und das konnte man auch sehr gut sehen, als sich Finnland und Schweden entschieden haben, der NATO beizutreten, weil sie sehr klar den Unterschied gemacht haben zwischen Partnern, denen man hilft, der Ukraine wird geholfen, aber Alliierten, NATO-Mitgliedern, die verteidigt werden. Und das war natürlich, das ist ein himmelweiter Unterschied. Und das hat beispielsweise Finnland und Schweden nach dem russischen Angriffskrieg motiviert, der NATO beizutreten. Und andererseits ist der Krieg eine zentrale Bezugsgröße, so eine Art Mahnung und Aufgabe, dass sich die NATO fundamental neu aufstellen muss. Das heißt, die Abschreckung sichern. Und wenn die Abschreckung versagt hat, dann die Verteidigung auch wirklich sichern zu können.
Herr See, ich habe schon in der Anmoderation gesagt, Sie arbeiten im Hauptquartier der NATO. Wie hat sich denn durch diesen Krieg die Arbeit verändert dort?
Ich glaube, Herr Schottner, dass man mit dem Begriff arbeiten kann, sie ist viel realer geworden. Wir spüren jeden Tag mit dem, was wir tun, was wir entscheiden, was wir entschieden haben, dass wir etwas real unterstützen, in diesem Fall die Ukraine, dass wir uns selbst aktiv verändern. Was die NATO, und Sie haben das ja richtigerweise am Anfang betont, seit Jahrzehnten im Grunde macht. Aus dem klassischen alten Kalten Krieg heraus, über im Grunde 3 Jahrzehnte Krisenmanagement in das heutige Wiederbetonen von Deterrence and Defense. Vielleicht wichtig nochmal am Anfang zu sagen, was meinen wir eigentlich mit Deterrence, mit Abschreckung? Und im Kern geht es darum, den politischen Willen zu haben und die erforderlichen Fähigkeiten, um abschrecken und auch gegebenenfalls verteidigen zu können. Was den großen Unterschied ausmacht zu dem, was wir 30 Jahre lang erleben durften, und ich darf mal, wenn ich darf, zwei englische Begriffe nutzen. Mhm. Wir haben lange einen sogenannten War of Choice genommen. Das war unser Krisenmanagement. Am Ende des Tages haben Alliierte im Konsens entschieden, wo sie hingehen, was sie tun und in welchem Umfang. Und sie haben sogar festgelegt, wann sie das machen. In den Nationen mit Parlamentsbeschlüssen. Was wir jetzt wieder erleben, ist der War of Necessity. Das ist genau das, wo wir nicht diejenigen sind, die entscheiden, wann eventuell ein Krieg ausbricht, sondern der liegt in diesem Fall vielleicht bei einem Putin, aber auch ganz woanders. Und damit müssen sich Mechanismen ändern. Damit muss sich Denken ändern in der NATO, weil man mit dem, was man 30 Jahre lang gemacht hat und auch optimiert hat, damit zunächst mal nicht weiterkommt. Und die NATO hat, und Frau Dr. Major hat das auch schon angedeutet, mit dem strategischen Konzept im Grunde die Wegmarke gestellt, zu unterscheiden zwischen den beiden Hauptbedrohungen, den Main Threats, Russland und terroristischen Gruppen. Und hat dazu geführt, dass gerade in Madrid und in Vilnius wurde das im letzten Jahr weiter ausbuchstabiert, neue Pläne entwickelt wurden, dass man neue Kräftemodelle generiert hat, wie man seine Kräfte besser in Bereitschaft bringen kann, wie man auch Befugnisse der militärischen Befehlshaber neu sortieren kann, dass sie diesen mit deutlich höherem Zeitdruck und deutlich größerem Umfang Rechnung tragen und das immer mit einem Blick rundum, wenn Sie so wollen, 360 Grad. Ja, es geht nicht nur um eine Richtung dabei, sondern wirklich um eine Rundumrichtung. Und der Krieg in der Ukraine hat diese Entwicklung nicht ausschließlich ausgelöst. Er hat sie aber natürlich wahnsinnig beschleunigt. Und viele Entscheidungen, die wir schon vorher getroffen hatten, haben uns geholfen, eigentlich in der frühen Phase nach dem Februar 2022 eigentlich schon reagieren zu können. Der oberste militärische Befehlshaber konnte reagieren. Wir im Hauptquartier konnten reagieren, weil Rahmenbedingungen bereits geändert waren.
Wir wollen gleich noch ein bisschen näher darauf eingehen, was Sie genau verändern, welche Veränderungsprozesse schon angestoßen wurden, wie weit Sie da vielleicht auch sind, soweit Sie uns davon natürlich was erzählen können. Aber Frau Major, ich würde gerne diese beiden Begriffe, die Herr See gerade eingeführt hatte, War of Necessity und War of Choice, nochmal ein bisschen genauer anschauen. Können Sie uns das nochmal genau erklären? Also War of Choice übersetzt ein Krieg, den man sich sozusagen aussucht.
Wars of Necessity kann man auf Deutsch vielleicht sagen, notwendige Einsätze, und Wars of Choice Einsätze nach eigenem Ermessen. Vielleicht kann man das so versuchen, so ein bisschen einzufangen. Aber notwendige Einsätze, das war eigentlich das Paradigma des Kalten Krieges. Das war die Sorge vor so einem existenzgefährdendem Angriff. Also es geht ums Überleben des Staates, es geht um das Überleben des Bündnisses. Und deswegen wäre ein Verteidigungseinsatz ein verpflichtender Einsatz gewesen. Und das war das Paradigma, der Rahmen des Kalten Krieges. Und darauf hat sich die NATO im Kalten Krieg komplett ausgerichtet. Das heißt zum Beispiel, dass der militärische Oberbefehlshaber sehr viel Kompetenzen hatte. Der konnte sehr viel selber entscheiden, weil man Angst hatte, dass man von Entwicklungen überrumpelt wird. Und deshalb sollte der lieber ganz viel machen können, vereinfacht formuliert. Und das andere Paradigma ist das, was man Wars of Choice nennt. Also Einsätze nach eigenem Ermessen. Das war das, was wir nach dem Ende des Kalten Krieges hatten, gerade im Rahmen der Krisenmanagement-Einsätze. Bei diesen Einsätzen geht es nicht ums Überleben, es geht nicht um die Existenz, es gibt keinen Zeitdruck, sondern es ist eine politische Entscheidung. Das waren beispielsweise auf dem Balkan, Kosovo, Afghanistan. Das heißt, keine Verpflichtung und auch nicht dieser große Zeitdruck, den beispielsweise ein Einsatz zur Bündnisverteidigung erfordert hätte. Und deshalb hat sich die NATO nach dem Ende des Kalten Krieges, als sie mehr und mehr Wars of Choice, Einsätze nach eigenem Ermessen gemacht hat, immer mehr angepasst. Sie hat beispielsweise die Kommandostruktur reduziert, sie hat die Streitkräfte reduziert, sie hat viel stärkere politische Kontrolle für die militärischen Befehlshaber eingeführt, weil man sagt dann, naja, der Zeitdruck ist nicht mehr so groß und was in einem Gebiet wie Afghanistan passiert, das muss halt politisch viel mehr, es hat viel größere Auswirkungen, muss viel mehr kontrolliert werden. Und was wir jetzt haben, ist eigentlich eine Rückkehr in dieses Paradigma des Wars of Necessity. Wenn es ein Angriff auf Bündnisgebiet kommt, wissen wir nicht, wann er kommt. Es geht wahrscheinlich, zumindest für einige Länder, ist es existenzbedrohend. Und das heißt, die NATO muss sich daran wieder anpassen. Und das ist eine riesengroße Hausaufgabe.
Herr See, was heißt das ganz konkret für die NATO, für die Mitgliedstaaten, vor allem natürlich für die Streitkräfte? Wo muss investiert werden? Wo muss man aber vielleicht auch das Denken ändern?
Ich glaube, ich nehme nochmal die drei Begriffe auf, die eben auch schon genannt wurden von der Frau Dr. Major. Die Pläne, die Kräfte, die Befugnisse, also die Authorities für die militärischen Befehlshaber plus das, was ich dazu brauche, um das möglich zu machen, nämlich Fähigkeiten, militärische Fähigkeiten. Der Dreiklang Pläne, Kräfte und diese Authorities gehören zusammen. Wir müssen sie wieder zusammendenken und wir müssen das in einer Dimension tun, die uns über 30 Jahre lang eigentlich fremd war. Ich nehme mal ein Beispiel, sei es im KFOR oder auch im Bereich Afghanistan. Dort hat man entschieden, auf der Landseite, sagen wir mal, 5000 Männer und Frauen irgendwo hinzubringen, zu versorgen, logistisch zu betreiben etc. Und für diese 5000 hat man im Grunde ja links und rechts davon alles möglich gemacht. Dort hat man alles versucht, den Soldaten und Soldatinnen alles zur Verfügung zu stellen, was Modernes, was sie brauchten. Völlig zu Recht. Was wir jetzt denken müssen, ist, was wir in Englisch at scale nennen. Das heißt, wir reden nicht von 5000, sondern wir reden im Grunde von unseren Streitkräften. Und sie müssen auch ready sein. Dazu hat man ein NATO Force Model entwickelt. Das hat nicht neue Kräfte generiert, aber es hat den Bestand an Kräften in eine neue Kategorie gepackt. 300.000 ist die Zahl und das mit einer Bereitschaft von bis zu 30 Tagen. Wir sprechen von einem sogenannten Notice to Move, wo sie sich bewegen können müssen. Die ersten bis 10 Tage, die nächsten bis 30 Tage. Das ist eine Riesenaufgabe, wenn Sie das runterbrechen auf Truppe, Soldaten, Soldatinnen in den Kasernen, sitzen bei 10 Tagen Bereitschaft im Grunde mehrere Tausend, egal in welcher Teilstreitkraft, Heer, Luftwaffe, Marine, faktisch vorbereitet auf ihren gepackten Sachen. Das kannten wir so nicht mehr oder nur im geringeren Ausmaß. Und die Verbindung eben von Plänen, die Geografie, dort, wo wir im Norden, im Süden, im Osten uns vorbereiten, mit den Kräften in diese Pläne hineingebracht, mit den entsprechenden Strukturen, die nicht darauf ausgelegt sind, wie wir das in Afghanistan kannten, über mehrere 6-Monats-Rotationen irgendwie führungsfähig zu sein, sondern faktisch aus dem Stand heraus große Operationen wieder führen zu können. Und Sie haben nach den Lücken gefragt. Ich glaube, das ist ein Produkt einfach aus der Vergangenheit heraus. Niemand hat sich vor dem Hintergrund einer selbst ausgesuchten Entscheidung, Krisenmanagement in Afghanistan oder im Kosovo zu machen, mit der Frage von Hortung oder Bevorratung von Treibstoff, von Munition etc., Ersatzteilen beschäftigt. Warum? Wir konnten Firmen beauftragen, die das vor Ort geregelt haben. Das ist nicht das, was kollektive Verteidigung, was War of Necessity von uns verlangen würde. Wir müssen vieles, nicht alles, davon wieder militärisch abbilden. Wir brauchen wieder mehr Munition eingelagert. Wir brauchen wieder mehr Großgerät. All das brauchen wir. Und in der gleichen Zeit müssen wir und dürfen wir nicht aus den Augen verlieren, dass sich Kriege und auch Technik weiterentwickelt. Es geht also nicht nur darum, dort aufzuholen, wo wir lange Jahre nicht so hingeschaut haben, mangels Bedarf, sondern in der gleichen Zeit müssen wir nach vorne schauen und sehen, was ändert sich. Drohnentechnologie, künstliche Intelligenz, all das erfordert große Investitionen und engste Kooperation mit der Industrie, die sich auch wieder darauf einstellen muss, dass sie einen Bedarf nicht irgendwann in 10 oder 15 Jahren decken muss, sondern jetzt sofort und bald, da sowohl die Unterstützung der Ukraine als auch die Stärkung der eigenen Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeit politisch auf allerhöchster Ebene in den letzten Gipfeln beschlossen wurde.
Frau Major, jetzt haben wir eben ganz grob gehört, was sozusagen getan werden muss. Für mich als Zivilisten klingt es ein bisschen so, als würde man eben ja vielleicht alte Pläne, die es schon mal gab, wieder nehmen können, sozusagen in die Gegenwart rüber transferieren. Was dann noch fehlt, ist sehr, sehr, sehr viel Geld. Reicht das Geld denn, was zumindest in Deutschland zugesagt wurde, um diesen Transfer zu schaffen?
Die Frage ist ja, wofür es reichen soll. Ja, da kann man sich zwei Maßstäbe überlegen oder man hat zwei Maßstäbe, die man dazu zu Hilfe ziehen kann. Das eine ist das, was die einzelnen Alliierten der NATO selbst versprochen haben. Es gibt die Gipfelerklärung von dem Vilnius-Gipfel im letzten Jahr 2023 und dort haben die Staaten gesagt, mindestens 2% der eigenen Wirtschaftskraft. Ich wiederhole nochmal, mindestens. Das ist nach oben offen. Ne? Also wenn man sagt, wir erreichen ja 2%, dann hat man die Hausaufgaben gerade mal so abgearbeitet, dann ist man aber nicht ganz vorne dabei. Das ist der eine Maßstab. Und der andere Maßstab oder die andere Frage, die man sich stellen kann, ist ja, reicht das Geld, um alles das machen zu können, was Deutschland sich selber, also national in der EU und in der NATO versprochen hat? Und wenn man sich den zweiten Punkt anguckt, können wir eigentlich mit dem Geld, was wir gerade haben, alles das kaufen, umsetzen, was wir der NATO versprochen haben, wissen wir schon jetzt, dass es wahrscheinlich nicht geht. Das heißt, dass ohne eine weitere Aufstockung des Verteidigungshaushaltes es kaum Raum gibt, um all die Investitionen zu tätigen, weil ein Großteil des Geldes einfach schon für den Betrieb raufgeht. Wenn man mehr übt, wenn man all das mehr macht, was General See beschrieben hat, kostet das einfach auch mehr. Wenn man sich den ersten Referenzpunkt nimmt und sagt, mindestens 2% der Wirtschaftskraft, dann erfüllt es Deutschland in diesem Jahr. Aber, und das ist wichtig, Deutschland erfüllt es mit einer Mischkalkulation. Aber, und das ist die große Krux daran, das ist langfristig nicht gesichert. Wenn Sie aber diese ganzen langfristigen Dinge wirklich umsetzen wollen, die wir eben besprochen haben, die Pläne, die Streitkräfte, die Kommandostruktur, alles mehr machen und auch wirklich realitätsnah üben, also train as you fight, so zu üben, wie man im Notfall auch kämpfen würde, dann kostet das alles mehr. Dann ist das nicht in ein paar Jahren vorbei. Wenn man sich die russische Bedrohung anguckt, das hatten wir anfangs gesagt, und sich die Ziele anschaut, die immer noch revisionistisch sind, auf eine Änderung der europäischen Sicherheitsordnung aus sind, auf Pufferzonen, Einflusszonen, wenn man sich die Fähigkeiten ansieht, die Analysen sagen, dass nach dem Ende der Kampfhandlungen in der Ukraine Russland zwischen 6 und 8 Jahren braucht, um wieder voll einsatzfähig zu sein, dann müssen wir uns einfach klar machen, dass diese Bedrohung langfristig und strukturell ist. Solange Russland an den Zielen festhält und die Fähigkeiten hat, ist die Aufgabe der Allianz, Abschreckung zu gewährleisten, also dem Gegner zu sagen, ein Angriff lohnt sich nicht, weil die Kosten höher werden als der Gewinn, und notfalls die Verteidigung sicherzustellen. Und deswegen ist die langfristige Finanzierung so wichtig.
Herr See, diese Fähigkeiten, die Frau Major eben angesprochen hatte, das ist ja in der NATO eine Teilung der Aufgaben. Das eine Land kann das besser, das andere Land kann das besser. Und jetzt ist es aus meiner Perspektive, aus meiner Wahrnehmung ja so, dass die USA sich durchaus eher Richtung indopazifischen Raum orientieren, und brauchen die europäischen NATO-Staaten dann vielleicht auch neue Fähigkeiten, die dann natürlich auch mit Geld hinterlegt sein müssen? Also müssen die deutsche Bundeswehr, müssen die Franzosen andere neue Dinge lernen?
Ich will ganz gerne noch 2 kurze Punkte bringen, in Anknüpfung an das, was die Frau Dr. Mior gerade sagte. Wenn wir mal zurückgehen in die eigene Vergangenheit, auch wenn es der Kalte Krieg war, hat Deutschland, und ich glaube, ob es die Diskussion jemals gab, weiß ich nicht, vielleicht schon, grundsätzlich zwischen 3 und 3,5% der eigenen Wirtschaftskraft für Verteidigung aufgewendet. Das war so. Damit hat sich immer auch die Frage verbunden, muss man eigentlich so finanzfokussiert sein? Ich glaube, wir sehen besser denn je, dass es im Kern um das, was Sie gerade sagten, um Fähigkeiten geht. Und Fähigkeiten sind eben nicht nur das Kaufen von Plattformen, sondern zur Fähigkeit gehört genauso gut das Personal, die Inübunghaltung, das Üben, alles zusammen. Erst dann haben Sie wirklich ein Paket. Das, was Sie ansprechen, Burden Sharing, ist keine Spezialisierung. Also es ist kein Pick and Choose. Jeder macht das, wo er meint, er könnte es am besten. Das mag der ein oder andere vielleicht gerne so wollen. Aber es geht um ein Fair Burden Sharing, gemessen an der Größe, auch an der Geografie, wo man unterwegs ist, an dem, was ein Staat auch leisten kann. Ich kann von Rumänien nicht das Gleiche verlangen wie von uns vielleicht nicht das Gleiche wie von den USA. Auf diese Frage hin zu den Amerikanern nochmal. Die NATO ist ja qua Definition eine euroatlantische Allianz. Das heißt, die Sicherheit in diesem Raum, in diesem geografischen Raum, ist für uns Europäer wie für die Amerikaner im gleichen Interesse. Zweitens, auch nicht neu für uns, dass im Sinne dieses Burden Sharings die Europäer, und ich spreche nicht von Institutionen, ich spreche von europäischen Nationen, von Alliierten letztendlich, ein Interesse daran haben muss, im eigenen Bereich auch mehr zu tun und zu leisten. Und da gibt es nach wie vor Bereiche, wo die Amerikaner über 50%, ohne ins Detail zu gehen, wesentlicher Fähigkeiten haben und als faktisch einzige wirklich haben, bis hin zu Bereichen von Munition. Also die Amerikaner sind vital mit dem, was wir bringen, und genauso vital ist für uns Europäer, dass wir mehr aufbringen müssen. Und da sind wir bei den 2%, die Frau Dr. Major eben gerade angesprochen hat, und ich bin da völlig auf der gleichen Linie. Man sieht ja, dass das Sondervermögen etwas bringt. Es hat uns ermöglicht, Dinge zu kaufen, Lücken zu schließen, Dinge zu entwickeln, die wir bislang nicht konnten, nicht weil wir das nicht wollten oder nicht wussten. Wir konnten es nicht, weil das Geld nicht dafür da war. Also der schlanke Satz von Money Matters, der stimmt.
Vielleicht kann ich da
sehr gerne
kurzen Satz ergänzen, weil in der Frage, was eigentlich jedes Land solidarisch beisteuert, Deutschland allein aufgrund der Größe eine enorm wichtige Rolle in der europäischen Verteidigung spielt. Also wenn man sich bloß die nackten Zahlen anguckt, man sagt immer 2%, alle geben 2% von ihrer Wirtschaftskraft. Das kleine Litauen gibt über 2% aus, weil es sich existenziell bedroht fühlt. 2,2% litauische Verteidigungsausgaben, also von der Wirtschaftskraft, sind 986 Millionen. Polen gibt fast 4% aus, etwa 27 Milliarden Euro. Wenn Deutschland 2% ausgibt, sind das etwa 75 Milliarden. Und das zeigt, wie zentral der deutsche Beitrag für die gesamte europäische Verteidigung ist. Das heißt, wenn der wegbricht oder wenn der unklug ausgegeben wird, wie das in der Vergangenheit ja manchmal der Fall war, dann hat das eine Auswirkung nicht nur auf die deutsche Einsatzfähigkeit oder Kaltstartfähigkeit, sondern der gesamten NATO, weil halt Deutschland sich als konventionelles Rückgrat der Abschreckung und Verteidigung versteht. Und ich glaube, es ist einfach wichtig zu verstehen, dass die Größe Deutschlands hier in dem Finanziellen einfach eine enorme Rolle innerhalb der NATO spielt. Also dass die 2% Deutschland einfach rein zahlenmäßig so wichtig sind und wir uns da nicht hinter verstecken können.
Ich würde behaupten, dass das alles, so ein Change-Prozess, wie ihn die NATO jetzt gerade durchläuft, ja deutlich einfacher ist, wenn es auch in der, natürlich Politik, aber vor allem auch in der Gesellschaft sozusagen eine gewisse Unterstützung dafür gibt. Und in dem Zusammenhang wird zumindest in der deutschen Öffentlichkeit in der vergangenen Zeit immer wieder das Wort kriegstüchtig verwendet, um eben beides argumentativ zusammenzuführen. Herr See, wie soll das gelingen, eine Gesellschaft wie die deutsche mit ihrer ganzen Historie kriegstüchtig zu machen? Und wozu soll das überhaupt gut sein?
Ich glaube, Herr Schottner, dieser Begriff hilft. Aber auch hier zurück zu den Wurzeln. Die Frage von Tüchtigkeit, von Resilienz sein, von Widerstandskraft haben, auch in Krisen und Krieg zu bestehen, ist ebenfalls im NATO-Vertrag niedergelegt. Wir sprachen vorhin über den Artikel 5. Jetzt ist der Artikel 3. Das ist eine grundsätzlich nationale Aufgabe, die übrigens auch für uns im Kalten Krieg bis hin zur Frage von Zivilschutz etc. völlig normal war. Auch die ist in den Hintergrund getreten durch diese Einsätze, die wir uns selber ausgesucht haben. Denn ein Einsatz in Afghanistan bis zu den bitteren Tagen, als es zu Gefallenen und Verwundeten kam, hat im Grunde wenig Einfluss auf ein Leben in Deutschland oder in Europa. Wenn wir von Resilienz sprechen über den Artikel 3 oder auch unter dem Begriff Kriegstüchtigkeit, dann gibt es dort die militärische Komponente. Wir sprachen also über diese NATO-Adaptierung, Kräfte, Pläne, Bereitschaft etc. Und dann gibt es eine weitere Facette einerseits für die Regierungen. Das heißt, die Regierungen, auch die Kabinette, die verschiedenen Ressorts müssen ganz anders zusammenarbeiten als bisher, weil sie eben letztendlich in diesem Ziel vereint sein müssen. Und die Gesellschaft muss das mittragen. Und ich will kein Szenario. Ich will ein Beispiel geben, um das deutlich zu machen. Russland, Putin könnte, er braucht gar nicht so viel machen letztendlich, sowohl militärisch an der einen oder anderen Stelle irgendwo, ich sag mal, eine Herausforderung für die NATO herausfordern mit relativ geringem Kräfteaufwand. Zeitgleich, aber auch Stichwort hybride Kriegsführung, Stören von Kommunikationseinrichtungen etc., vieles in unserer Gesellschaft sozusagen mit angreifen, bis hin zur Frage Sicherheit von Kommunikationsnetzen, Sicherheit von Energiezufuhren. Wenn man sich das parallel vorstellt, wird beides nicht funktionieren, ohne das andere wirklich auch im Griff zu haben. Dazu gehört auch, dass sich eine Gesellschaft überhaupt erstmal dieser Debatte wieder stellt, darüber nachzudenken, was das Heulen von Sirenen bedeutet, was heißt es eigentlich, Zivilschutz zu betreiben, was heißt es eigentlich, Redundanz in der Energieversorgung zu haben, was heißt es wirklich mit einem möglichen Anfall, Massenanfall vielleicht auch von Verletzten, Verwundeten, auch von Zivilen umzugehen. Maßnahmen, die wir im Kern irgendwie alle kennen. Covid hat uns übrigens einiges davon ein Stück weit wieder näher gebracht in dieser Denke, aber die Dimension, über die wir hier sprechen würden, wäre sicherlich eine ganz andere.
Mhm. Das heißt, wir müssen alle sozusagen wieder lernen, auch mit Militär im Alltag, dass man das sieht im Alltag?
Ich glaube, das ist einfach eine Konsequenz. Es gibt immer den so leichten Ruf, Stichwort Luftverteidigung, dann muss das Militär das machen, dann wird der Luftraum eben geschlossen. Stellen Sie sich mal vor, was das bedeutet, wenn über Europa oder auch nur über einer Nation der Luftraum für wenige Stunden geschlossen wird. Man hat übrigens bei Übungen dieses Jahr, und deswegen ist es so wichtig, dass immer mehr Übungen, immer größere Übungen auch wieder für jeden Bürger, für Bürgerinnen wieder sichtbar wird. Was das bedeutet, ja, wenn eben die A3 mal für 12 Stunden geschlossen ist, weil dort eine amerikanische Division von links nach rechts rollt. Wenn der Luftraum über Frankfurt bis Hamburg geschlossen wird für 48 Stunden für zivilen Luftverkehr, weil wir eine Bedrohungslage haben oder weil wir Luftstreitkräfte verschieben müssen. Das sind alles Dinge, die sind für uns 30 Jahre lang überhaupt nicht mehr präsent gewesen. Sie haben stattgefunden, zeitlich begrenzt in einem Raum, ohne uns zu tangieren. Und ich glaube, dazu gehört dieses Erleben, dieses Erkennen, dass sowas wieder möglich ist und das auch mal auszuhalten und zu üben und das auch üben zu wollen. Und auch ein Stück weit ertragen zu wollen. Es ist ja auch nicht nur erfreulich, machen wir uns nichts vor. Das greift in unsere Freiheit, in unsere Freizügigkeit ein. Aber es macht uns resilienter, sicherer, besser und dient am Ende des Tages unserer eigenen Sicherheit.
Frau Major, wo sehen Sie da die deutsche Debatte aktuell?
Ich finde es immer interessant, wenn man die deutsche Debatte mit anderen Debatten spiegelt. Es gibt ja immer wieder Berichte, dass die Verlegung von, weiß nicht, Panzern oder irgendeinem militärischen Gerät in Deutschland zu Widerstand führt, zu Kritik aus der Bevölkerung, die das als kritisch, militaristisch oder ähnliches wahrnehmen. Wenn man in die baltischen Staaten oder Polen sieht, wird das außerordentlich positiv verstanden, weil sie sagen, das ist auch ein greifbares Zeichen, dass Verteidigung existiert, dass wir geschützt werden und dass wir das ernst nehmen. Und wird deutlich positiver bewertet. Das muss man jetzt nicht alles bejubeln, aber ich glaube, was wichtig ist, wenn man auf den Begriff kriegstüchtig zurückkommt, sind die verschiedenen Dimensionen. Das sind einerseits die Streitkräfte, die kaltstartfähig sind, also schnell einsatzfähig sind, voll ausgerüstet, die so üben, wie sie auch im Ernstfall kämpfen würden. Das ist aber zu großen Teilen was General See eben sagte, die Bevölkerung, die versteht, warum Verteidigung notwendig ist und die verschiedenen Bereiche davon erfasst. Sind wir in der Lage, wenn die amerikanischen Verstärkungskräfte in Bremerhaven anlanden, haben wir genug Rampen, um den Panzer da runterzuholen, die Autobahn zu sperren, wie eben angesprochen. Und alle machen das mit und die Brücke trägt's dann auch. Ja? Also ist für schweres Gerät ausgelegt. Das sind ja alles Sachen, wo man die Notwendigkeit erklären muss und die man üben muss. Also deshalb ist für mich diese Bedeutung von Kriegstüchtigkeit mit Blick auf Militär, mit Blick auf Gesellschaft und auch mit Blick auf Industrie. Wir sehen in der Ukraine gerade, dass es an der schnellen Nachproduktion und Versorgung zu weiten Teilen hapert. Das heißt, man muss dieses kriegstüchtig viel, viel weiter und umfassender denken und viel klarer vermitteln, warum es dabei nicht um eine Militarisierung oder eine Eskalation geht, sondern um Schutz geht. Es gibt diesen alten Leitsatz auch aus den frühen Zeiten der Bundeswehr, kämpfen können, um nicht kämpfen zu müssen. Ich kann auch sagen, je kriegstüchtiger die Bundeswehr ist, umso besser kann sie mögliche Gegner zusammen mit den anderen Alliierten abschrecken. Je kriegstüchtiger die Bundeswehr und die NATO ist, desto mehr kann sie dem gegenüber Russland oder anderen vermittelnden Angriff lohnt sich nicht, weil die Kosten so hoch wären. Und deswegen ist der Begriff kriegstüchtig für mich einer, der wichtig ist. Natürlich kickt er uns aus der Komfortzone raus und wir reiben uns alle daran. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, wenn ein NATO-Staat angegriffen werden würde, müsste Deutschland zusammen mit seinen Alliierten einen Verteidigungskrieg führen.
75 Jahre nach ihrer Gründung verändert sich die NATO ziemlich grundlegend. Warum und wie, das haben uns erklärt Dr. Claudia Major, Leiterin der SWP-Forschungsgruppe Sicherheitspolitik, und Jörg See, Generalmajor der Bundeswehr und stellvertretender Beigeordneter Generalsekretär für Verteidigungspolitik und Streitkräfteplanung im Hauptquartier der NATO in Brüssel. Vielen herzlichen Dank Ihnen beiden.
Ich danke Ihnen.
Vielen Dank.
Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörern, wie immer herzlichen Dank für Ihr Interesse. Wenn Sie sich in dieses große und komplexe Thema weiter einlesen wollen, finden Sie wie immer unter dieser Podcast-Folge in den Shownotes einige Leseempfehlungen. Empfehlen möchte ich Ihnen auch unseren SWP-Newsletter oder auch unsere Social-Media-Kanäle bei LinkedIn und X. Die können Sie ganz einfach abonnieren. Wir freuen uns aber natürlich auch, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, wenn Sie ihn bewerten und vor allem, wenn Sie ihn an Interessierte weiterempfehlen. Ich bin Dominik Schottner. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig.